Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Einsminger am Mikrofon herzlich willkommen. Das Amtenthebungsverfahren gegen Ex-US-Präsident Trump dauert wohl länger als zunächst angenommen. Die Anklage will eine republikanische Trump-Kritikerin als Zeugin anhören. Was das für das Verfahren bedeutet, erklärt uns gleich unser Washington-Korrespondent. Italien hat wieder eine voll funktionsfähige Regierung. Der Chef der neuen Einheitsregierung, Mario Draghi, und sein Kabinett legten heute am Mittag im Präsidentenpalast in Rom den Amtseid ab. Was das für die Zukunft des Landes bedeutet, erfahren Sie. Ab morgen kommen kaum noch Reisende aus Tschechien und Tirol über die Grenze nach Deutschland. Die Grenzen werden dann kontrolliert. Kritik daran kommt unter anderem aus Brüssel. Doch diese Kritik weist Bundesinnenminister Seehofer barsch zurück, hören Sie dann. Die Bundesregierung stellt sich darauf ein, dass die Bundeswehr länger in Afghanistan bleiben wird. Außenminister Heiko Maas hat sich für ein neues Bundestagsmandat ausgesprochen. Das wird ebenfalls Thema bei uns sein. Abschließend die Berichte vom Sportgeschehen hier in den Informationen am Abend. Und die Kosovaren, die wählen ein neues Parlament. Alte Garde gegen neue Politiker. Darum geht es dann im Hintergrund ab 7:20. Ja, gestern Abend hat es eigentlich noch so ausgesehen, als ob das Amtenthebungsverfahren gegen Ex-US-Präsident Trump schon heute nach nur 5 Verhandlungstagen abgeschlossen werden könnte. Aber die Angelegenheit ist für eine weitere Überraschung wieder gut. Thilo Kössler, unser US-Korrespondent, ist uns aus Washington zugeschaltet. Und Herr Kössler, es gibt eine Wende im Verfahren. Die Ankläger des Repräsentantenhauses haben überraschend ja die Anhörung der Zeugin jetzt durchgesetzt. Was genau hat der demokratische Chefankläger Raskin da jetzt erreicht?
Also in der Tat, das ist eine überraschende Wende in diesem denkwürdigen Verfahren. Es geht zunächst um eine Zeugin, die auf Antrag der Demokraten vernommen werden soll, um Jaime Herrera Butler. Sie ist eine Republikanerin und sie hatte gestern Abend eine Erklärung abgegeben, dass der Fraktionschef der Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, an jenem Nachmittag des 6. Januar, als der Sturm auf das Kapitol seinem Höhepunkt gewissermaßen zustrebte, auf Donald Trump eingeredet habe, der Gewalt endlich ein Ende zu machen, die Kapitolstürmer zurückzubringen. Pfeifen. Donald Trump soll gesagt haben, die Aufständischen seien offenbar mehr über das Wahlergebnis empört als Kevin McCarthy. Das kann man natürlich als Ausdruck der Sympathie für die Aufständischen interpretieren. Donald Trump tat in der Tat über 2 Stunden nichts, um der Gewalt ein Ende zu machen. Er hat sie zumindest in Kauf genommen, sagen die Demokraten. Die Aussage ist deshalb so wichtig, weil es nach Ansicht der Verteidigung nicht gelungen ist, nachzuweisen, dass Donald Trump wusste und duldete, dass es zu Gewalt kommen würde. Jetzt soll also diese Zeugin per Videoschalte vernommen werden.
Ich habe es schon gesagt, das wird das Verfahren verzögern. Wie sehr? Was bedeutet das jetzt?
Das steht alles noch nicht fest. Es ist alles im Fluss, Frau Einsminger. Es herrscht im Kongress reichlich Verwirrung. Der Kongress hat sich vertagt. Man will zunächst die nächsten Schritte verhandeln. Das weitere Prozedere ist völlig ungewiss. Geplant ist zunächst die Einvernahme dieser einen Zeugin. Aber das könnte natürlich ein Dammbruch sein. Wenn eine Belastungszeugin gerufen wird, ist zumindest wahrscheinlich, dass die Verteidigung auch Entlastungszeugen rufen möchte. Senator Lindsey Graham hat im letzten Moment, ein Republikaner, einflussreicher Republikaner, hat im letzten Moment seine Haltung geändert und für eine Zeugenbefragung gestimmt. Er wollte sich offenbar die Einvernahme auch für die Verteidigung offen halten. Dann könnte sich das Verfahren hinziehen. Ich sage das unter Vorbehalt, weil, wie gesagt, alles im Fluss ist im Augenblick. Aber es ist klar, eigentlich hat niemand ein Interesse, das Verfahren in die Länge zu ziehen. Die Republikaner nicht, weil es für sie enorm schwierig ist, dieses Verfahren. Und enorm schwierig ist, Donald Trump noch einmal freizusprechen. Das gereicht ihm gewiss nicht zur Ehre, sich vor einen Präsidenten zu stellen, der das Wahlergebnis mit allen Mitteln ändern wollte. Und auch Joe Biden will das Verfahren nicht in die Länge ziehen. Der Präsident will seine politische Agenda endlich durchsetzen. Er will sein 1,9 Billionen Dollar Hilfsprogramm durchsetzen. Und dazu braucht er den Senat. Der Senat ist aber durch das Impeachment blockiert.
Es geht um die Amtsenthebung im Nachhinein Donald Trumps. Und Sie haben es gesagt, selbst den Republikanern fällt es da möglicherweise ja schwer, ihn nochmal freizusprechen. Wie sehr beeinflusst dieses Verfahren? Also ist das jetzt von der Entwicklung? Könnte die Stimmung da auch bei den Republikanern doch kippen?
Nee, das glaube ich nicht. Die Republikaner stehen bis auf 5, 6 möglicherweise 6 Abtrünnige, wie ein Mann hinter Donald Trump. Sie wollen eine Verurteilung unter allen Umständen verhindern. Sie fürchten die Rache der Trump-Anhänger und sie müssen befürchten, dass sie ihre Mandate verlieren. Die Demokraten bräuchten 17 Stimmen von den Republikanern. 5 beziehungsweise 6 haben sie. Weitere 10 bis 11 zu bekommen, das ist im höchsten Maße unwahrscheinlich. Es ist umso unwahrscheinlicher, als Mitch McConnell am Vormittag erklärt hat, er werde nach reiflicher Überlegung doch für den Freispruch Donald Trumps stimmen. Es gebe keine rechtliche Grundlage für dieses Impeachment, hat er gesagt. Die Stimme McConnells ist deshalb so wichtig, weil er der mächtigste Republikaner im Senat ist. Er war der Mehrheitsführer, ist jetzt der Minderheitsführer. Und er gilt seinen Kolleginnen gewissermaßen als Leuchtturm, an dem sich viele orientieren könnten oder würden. Wenn McConnell für das Impeachment stimmte, dann würden ihm andere folgen. Und das wäre eine wahnsinnige Belastungsprobe für die Republikanische Partei. Es könnte sie tatsächlich auseinandertreiben.
Das Verfahren verfolgt unser Washington-Korrespondent Thilo Kössler. Der hat uns über die Entwicklung, die aktuelle, berichtet. Danke Ihnen dafür. Ja, da gibt es einiges zu tun für die neue Regierung in Italien. Die Pandemie muss bekämpft werden, ja. Dazu kommt noch eine schwere Wirtschaftskrise. Wenigstens die politische Krise, die ist vorerst gelöst. Italien hat eine neue Regierung. Am Mittag wurde Mario Draghi mit seinem Kabinett vereidigt. Er ist der Ministerpräsident der Neue. Das Kabinett des früheren Präsidenten der Europäischen Zentralbank besteht aus Politikern und Experten. Und Jörg Seiselberg hat das alles in Rom verfolgt.
Mario Draghi will offensichtlich keine Zeit verlieren. Bereits wenige Minuten vor dem offiziellen Termin trat der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank vor Staatspräsident Sergio Mattarella. Im dunklen Anzug mit rosaroter Krawatte und einer weißen FFP2-Maske sprach Draghi im prunkvollen Quirinalspalast den Amtseid. Ich schwöre, der Republik treu zu sein und ihre Verfassung und ihre Gesetze zu achten und meine Funktionen im ausschließlichen Interesse der Nation auszuüben. Danach schritt Draghi als offizieller Ministerpräsident der 67. Regierung der Republik Italien die Ehrenformation ab. Im Anschluss an Draghi wurden auch die 23 Ministerinnen und Minister seines Kabinetts vereidigt. Nur 8 Frauen sind dabei, das hat bereits zu erster Kritik in Italien geführt. Grundsätzlich aber geht Draghi mit einem großen Vertrauensvorschuss in sein neues Amt. Über 60% der Italiener halten ihn laut einer aktuellen Umfrage für einen guten Ministerpräsidenten. In sein Kabinett hat Draghi sowohl Experten von außen als auch Parteipolitiker geholt. Das wichtigste Ressort besetzt Draghi mit einem Vertrauten. Daniele Franco übernimmt das Wirtschafts- und Finanzministerium. Der bisherige Generaldirektor der italienischen Zentralbank kann im neuen Amt unter anderem die Weichen dafür stellen, wie die über 200 Milliarden Euro verwendet werden, die Italien an Corona-Hilfsgeldern von der Europäischen Union bekommt. Auch das zweite sogenannte Superministerium hat Draghi nicht an einen Parteipolitiker, sondern an einen Experten von außen vergeben. Der Physiker Roberto Cingolani wird Chef des neu geschaffenen Ministeriums für den ökologischen Umbau. Ein Ressort, um das es bis zuletzt politische Diskussionen gegeben hatte. Weitere hochkarätige Fachleute, die bislang nicht in der Politik aktiv waren, sind im neuen Kabinett der ehemalige Vodafone-Manager Vittorio Colao als Minister für technische Innovation und Marta Cartabia, die ehemalige Präsidentin des Verfassungsgerichts. Sie wird Justizministerin und soll der chronisch langsamen italienischen Justiz Beine machen. Insgesamt sind von den 23 Ministerinnen und Ministern in der neuen Regierung 8 Fachleute von außen und 15 Parteipolitiker. In einigen wichtigen Ressorts setzt Draghi dabei auf Kontinuität. Luigi Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung bleibt Außenminister, der Sozialdemokrat Guerini Verteidigungsminister und Roberto Speranza von den Linken ist weiterhin Gesundheitsressortchef. Neu ins Kabinett kommt unter anderem die Nummer 2 der rechten Lega Giancarlo Giorgetti, der das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung übernimmt. Politisch spiegelt die Beteiligung der Parteien ungefähr deren Stärke im Parlament wider. 9 Ministerinnen und Minister kommen aus der bisherigen Mitte-Links-Koalition, jeweils 3 aus Berlusconis Partei Forza Italia und aus der Lega. Am Dienstag hat die neue Koalition der Nationalen Einheit ihre erste Bewährungsprobe in beiden Kammern des Parlaments. Zuvor wird Draghi in Senat und Abgeordnetenkammer sein mit Spannung erwartetes Regierungsprogramm vorstellen. Aus dem Umfeld des stets freundlich, aber reserviert auftretenden Draghis sind bislang noch keine Einzelheiten nach außen gedrungen. Es wird aber damit gerechnet, dass der ehemalige EZB-Chef Schwerpunkte setzt bei den Themen Bekämpfung der Covid-19-Pandemie, Impfprogramm und Leitlinien für eine Wirtschaftspolitik, die Italien einen Aufschwung nach der Corona-Krise ermöglicht. Für Draghi ist es im Alter von 73 Jahren sein erstes politisches Amt überhaupt.
Jörg Seiselberg über Italiens neue Regierung. Die Sorge, dass sich die Coronavirus-Mutationen in Deutschland weiter ausbreiten und durchsetzen, ist groß, gerade in den Grenzregionen. Von morgen an sollen daher an der deutsch-tschechischen Grenze stationäre Kontrollen durchgeführt werden. Eine Einreise nach Bayern und Sachsen soll dann nur noch mit einem negativen Corona-Test möglich sein. Was mit Pendlern wird, da versprach Bayerns Ministerpräsident Söder praxisnahe Lösungen. Die Virusvarianten, sollten die sich in den Nachbarländern immer stärker ausbreiten, dann könne das im Extremfall auch ganz zu Schließungen führen, hat der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann erklärt. Grenzschließung. Die EU-Kommission ist gar nicht amüsiert. Tobias Betz kennt die Reaktionen auf die Kritik aus Brüssel, die in Berlin wiederum gar nicht gut ankam.
Bundesinnenminister Horst Seehofer wird deutlich. Jetzt reicht's, sagt er der Bild-Zeitung. Die EU-Kommission habe bei der Impfstoffbeschaffung in den letzten Monaten genug Fehler gemacht, sagt der CSU-Politiker. Damit reagiert Seehofer erneut auf die Kritik aus Brüssel an den Grenzkontrollen entlang der tschechischen und österreichischen Grenzen. Wörtlich sagt Seehofer, die EU-Kommission sollte uns unterstützen und nicht durch wohlfeile Hinweise Knüppel zwischen die Beine werfen. Ein Sprecher der EU-Kommission hatte am Freitag darauf verwiesen, dass sich die Mitgliedstaaten der EU auf gemeinsame Empfehlungen zum Thema Reisen geeinigt hätten. Deutschland sei aufgefordert, zumindest unverzichtbare Reisen und Grenzpendler von den Beschränkungen auszunehmen. Ab Sonntag gelten an den deutschen Grenzen zu Tschechien und zu Österreich strenge Grenzkontrollen. Nur in wenigen Ausnahmefällen darf man die Grenze passieren. Lastwagenfahrer etwa oder sonstiges Transportpersonal im Güterverkehr sind von dem Verbot ausgenommen. Ausnahmen gelten zum Teil auch für Familien und bei Einreisen aus dringenden humanitären Gründen, etwa bei einem Todesfall. Zuvor hatte die Bundesregierung unter anderem Tschechien und Tirol zum Virusmutationsgebiet erklärt.
Bundesinnenminister Seehofer weist Ermahnungen aus Brüssel also zurück. Tobias Betz berichtete aus Berlin über die bevorstehenden Kontrollen. Seehofer sieht eine besorgniserregende Entwicklung bei den Virusmutationen in unserer Nachbarschaft. Und wir schauen nach Tschechien, das Land, das nach Portugal derzeit von allen EU-Ländern am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffen ist. Über 18.000 Todesfälle, das Gesundheitswesen kurz vor dem Kollaps und die Zahl der Neuinfektionen, die stagniert auf viel zu hohem Niveau. Dabei ist die Unsicherheit gerade groß, wie es mit den Schutzmaßnahmen gegen das Virus weitergehen soll. In der Nacht zu Montag läuft der Ausnahmezustand aus. Das Parlament hatte die Verlängerung abgelehnt. Dabei ermöglicht der Ausnahmezustand, teils die Maßnahmen des Lockdowns wie Geschäftsschließungen und die nächtlichen Ausgangssperren. Und Peter Lange berichtet aus Prag über diesen Machtkampf, der dort zwischen Regierung und Opposition jetzt entfacht ist.
Die Opposition im tschechischen Parlament hat ein Problem. Sie hat zwar gemeinsam mit den Kommunisten erreicht, dass der Notstand in der Nacht von Sonntag auf Montag endet, aber sie hat es nicht so gemeint. Dieses Land braucht ohne Zweifel den Notstand, sagt Jakub Michalek, der Fraktionschef der Piraten. Die Krankenhäuser brauchen ihn, die Bürgermeister und die Regierungschefs in den Kreisen, um die Probleme zu lösen. Aber wir brauchen den Notstand nicht in den Händen dieses Verrückten. Mit dem Verrückten ist Ministerpräsident Andrej Babiš gemeint, der die Kritik persönlich nimmt und alle Ansinnen der Opposition zurückweist. Wir haben uns bemüht, mit der Opposition zu verhandeln, aber es ging nicht. Sie verfolgen ihre eigenen Interessen, greifen mich an und sagen, Babiš ist unfähig, geben wir die Kompetenzen an die Kreise. Mit den Hetmans, den Regierungschefs der 14 Kreise, verhandelt die Regierung seit gestern. Es geht darum, ob auf regionaler Ebene jene Einschränkungen zumindest teilweise verhängt werden können, die wegfallen, wenn der landesweite Notstand endet. Aber auch in den Regionen ist die Meinung geteilt. Einige meinen, mit ihren rechtlichen Möglichkeiten durch das Gesetz zur Gefahrenabwehr könnte das gehen. Andere bezweifeln das und weisen darauf hin, dass der finanzielle Ausgleich dann von den Kreisen zu leisten wäre. Sie plädieren dafür, dass die Regierung einen neuen Notstand ausruft und die ist nicht abgeneigt. Falls uns die Hauptleute aufrufen werden, und 5 bis 6 haben sich schon so geäußert, sind wir selbstverständlich bereit, einen neuen Notstand auszurufen. Und zwar nicht, um das Parlament zu umgehen, sondern weil die Situation so bedrohlich ist. Einen neuen Notstand, der nicht als Verlängerung definiert ist, könnte die Regierung für 30 Tage ausrufen, ohne dass sie die Zustimmung des Parlaments braucht. Ein Verfahrenstrick, den Verfassungsjuristen bedenklich finden. Eigentlich gehe das nur bei einer völlig neuen Lage. Bis morgen muss jedenfalls eine Lösung her. Sollte es keine geben, dann hat das Folgen. Wenn der Notstand definitiv enden würde, wären die Geschäfte nicht mehr geschlossen und auch nicht die Markthallen, Wellnesszentren, Schwimmhallen, Saunen. Es würde verdammt viel gelockert und das wäre gefährlich. Unser Gesundheitssystem könnte dann überlastet werden. Selbst wenn in den Kreisen die Gesetze zur Gefahrenabwehr angewendet würden, so rechnet Innenminister Jan Hamacek auf Twitter vor, würden die Kontakte um ein Drittel zunehmen und die Infektionszahlen in 2 Wochen drastisch steigen. Einige in der arg gebeutelten und notleidenden tschechischen Wirtschaft ficht das nicht an. Libor Knott, Chef der Vereinigung der Skiareale, hat bereits angekündigt. Ab Montag sind die Skizentren bereit, den Betrieb zu öffnen und das unter strengen Sicherheitsbedingungen. Gut möglich, dass der Montag für Herrn Knott ein weiterer frustrierender Tag wird.
Streit um Corona-Strategie in Tschechien. Peter Lange war das. In Teilen Afghanistans ist es immer noch sehr gefährlich. Die Kämpfe zwischen den militanten Taliban und Kräften der afghanischen Regierung gehen weiter, während seit Herbst vergangenen Jahres die Friedensgespräche zwischen den Konfliktparteien laufen. Zudem ist auch die Terrormiliz Islamischer Staat weiter im Land aktiv. Die NATO unterstützt die afghanischen Kräfte, bildet aus, berät. Etwa 10.000 Soldaten sind dazu derzeit im Land, auch Bundeswehrsoldaten. Klaus Remme aus unserem Hauptstadtstudio sagt uns, wie es da weitergehen soll. Außenminister Heiko Maas sieht jedenfalls derzeit nicht, dass der eigentlich schon geplante Abzug tatsächlich zum vorhergesehenen Termin kommen wird.
Es geht in den kommenden Wochen nicht in erster Linie darum, ob das Mandat für die Bundeswehr in Afghanistan verlängert wird, sondern wie, unter welchen Rahmenbedingungen. Ein Abkommen zwischen den Amerikanern und den Taliban sieht einen möglichen Abzug aller ausländischen Truppen bis zum 30. April vor. Die entsprechenden Verhandlungen verzögern sich aber. Deshalb müssen wir auch mit einem neuen Bundestagsmandat auf unterschiedliche Szenarien vorbereitet sein, so Außenminister Heiko Maas gegenüber der Funke Mediengruppe. Mit Blick auf das Abkommen mit den USA und den Stichtag 30. April hatten die Taliban Anschläge gegen internationale Truppen in den vergangenen Monaten weitgehend eingestellt. Das kann sich jetzt ändern, so die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer heute Morgen im Südwestrundfunk.
Die ersten Verlautbarungen von Seiten der Taliban deuten darauf hin, dass sie sagen, ja, wir haben einen Vertrag mit den USA, der betrifft alle Truppen. Und wenn dieser Vertrag nicht eingehalten wird, dann fühlen wir uns an ihn eben auch nicht mehr gebunden.
Eine mögliche Zuspitzung mit Auswirkungen auf den Einsatz, so Kramp-Karrenbauer weiter.
Wir müssen, und das ist eben auch die Aufgabe des Verteidigungsministeriums, sehr deutlich machen, was wir an zusätzlichen Mitteln zur Selbstverteidigung dort brauchen und ob man möglicherweise so etwas auch in einem Mandat festhalten muss oder ob das Mandat, so wie es jetzt aussieht, da Spielraum genug bietet.
Gegenwind kommt aus der Opposition. Natürlich sei der Eigenschutz der Bundeswehrsoldaten wichtig, doch mit diesem Argument eine Verstärkung der Präsenz zu begründen, sei ein Stück weit zynisch, so Omid Nuripur, der außenpolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion zum Deutschlandfunk.
Ich glaube, dass wenn wir über die Sicherheitslage in Afghanistan sprechen und dass es möglicherweise politische Ziele gibt, die Verteidigungsministerin vertritt und diese möglicherweise mehr Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan bedeuten können, dass die Argumentation nicht der Schutz der eigenen Leute sein sollte, sondern die Erfüllung einer Mission, die zum Zwecke hat, die afghanische Bevölkerung zu schützen.
Anders als viele Abgeordnete seiner Fraktion plädiert Nuripur für eine Verlängerung des Mandats. Er verstehe die allgemeine Ungeduld nach 20 Jahren Bundeswehr in Afghanistan. Doch solange es noch Hoffnung auf einen Stabilitätsvertrag gebe, komme es auf ein paar Monate nicht an.
Alles, was ich aus Afghanistan selbst höre von der Zivilgesellschaft, ist, dass man einen Rest von Hoffnung hat, dass man es hinbekommt. Und man sollte jetzt nicht mit einem Zeitdruck, der bei uns in den Hauptstädten entsteht, die Möglichkeit für den Erfolg dort jetzt kaputt machen.
Auch die FDP sieht die Bundeswehr über Ende März hinaus in Afghanistan. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist die verteidigungspolitische Sprecherin der Liberalen im Bundestag. Sie sagt dem Deutschlandfunk:
Wenn man daran festhält, dass wir gemeinsam rein und gemeinsam rausgehen, bleibt uns natürlich nicht viel anderes übrig. Die Frage ist, sind wir überhaupt in der Lage, die erhöhte Aggression, und damit müssen wir rechnen, das hat die Taliban auch angekündigt, wenn nach April die NATO-Truppen bleiben, wie können wir damit umgehen? Das besorgt mich schon und das muss auf den Tisch. Ein Weiter so wie bisher halte ich für ausgeschlossen.
Grüne und FDP beklagen, dass es in all den zurückliegenden Jahren keine unabhängige Evaluierung des Einsatzes gegeben habe. Die Linkspartei fordert eine Exit-Strategie. Afghanistan sei von einem befristeten Einsatz zu einer Dauerpräsenz geworden, die dem Land nicht nutze und deshalb vor dem 20. Jubiläum enden solle, so Fraktionschef Dietmar Bartsch zu den Zeitungen der Funke Mediengruppe.
Der Beitrag war das von Klaus Remmer. Vor 3,5 Jahren wurde die spanische Region Katalonien nach einem Unabhängigkeitsreferendum von der damaligen konservativen Zentralregierung monatelang unter Zwangsverwaltung gestellt. Der damalige Regionalpräsident Puigdemont, der floh nach Belgien ins Exil und viele Separatisten wurden zu langen Haftstrafen verurteilt. Heute wählen die Bürger dieser abtrünnigen spanischen Region ein neues Parlament unter dem Eindruck der Pandemie. Reinhard Spiegelhauer.
Anna aus Lloret de Mar wird auf keinen Fall wählen, obwohl sie quasi an der Quelle sitzt. Sie ist als Wahlhelferin ausgelost worden und genau deswegen völlig mit den Nerven am Ende. Ich habe mich an alle Corona-Beschränkungen gehalten, ich gehe nur einmal die Woche vor die Tür und jetzt zwingen sie mich zu einer Art russischem Roulette. Anna ist Bluterin. Wenn sie Covid bekommen sollte, dann wäre ihr Risiko besonders groß. Sie hat deswegen Einspruch gegen ihre Berufung eingelegt, aber die Wahlkommission habe das ignoriert, sagt sie. Wenn sie nicht erscheint, dann drohen ihr bis zu 6.000 Euro Geldbuße, im Extremfall sogar Gefängnis. Dabei seien die Sicherheitsmaßnahmen doch ein Witz, findet sie.
Se nos ha dado la opción de hacernos un test de antígenos, hoy me la he hecho yo.
Man hat uns einen Antigentest angeboten, aber der ist freiwillig. Ich weiß also nicht mal sicher, ob die anderen Wahlhelfer nicht vielleicht asymptomatisch sind und ich mich bei ihnen anstecke. Politikern, die eine Wahl erst verschieben wollen und dann sagen, alles ist sicher, solchen Politikern könne Anna nicht mehr vertrauen, sagt sie. Keinen von ihnen will sie wählen. Sonja? Angestellte aus Barcelona, findet es empörend, dass die Quarantäneregeln für die Wahlen aufgehoben sind. Corona-Positive dürfen wählen gehen, sowas hat es bisher nirgendwo gegeben. In Galizien und im Baskenland war das bei den Wahlen 2020 bei Strafe verboten. Da werden Bürgerinnen und Bürger ungleich behandelt. Auch Sonja sollte als Wahlhelferin antreten, auch sie hat sich gewehrt. Mit Erfolg. Bis zu einem Viertel der ursprünglich ausgelosten Helferinnen und Helfer hätten Beschwerde eingelegt, heißt es. Und die Regionalregierung widerspricht nicht. Laut Wahlvorschriften müssten ausfallende Wahlhelfer eigentlich ersetzt werden, indem die ersten Wählerinnen oder Wähler verpflichtet werden. Aber aus Sicherheitsgründen hat die Wahlleitung vorgesehen, dass am Vormittag nur ältere und andere Risikogruppen zur Wahl gehen sollen. Die kann man eigentlich schlecht verpflichten, den ganzen Tag an der Wahlurne zu stehen. Für Christina, Ladenbesitzerin in Figueras, ist klar, die Wahlen hätten verschoben werden müssen. Im katalanischen Parlament hatte man sich sogar darauf geeinigt, die Wahlen auf Ende Mai zu verschieben. Aber dagegen wurde geklagt und die Verschiebung vom Gericht kassiert. Viele in Katalonien vermuten nun hinter der Klage einen politischen Schachzug der in Madrid regierenden Sozialisten auf dem gesundheitlichen Rücken der Wählerinnen und Wähler. Denn die Sozialisten schicken Salvador Illa ins Rennen, bis vor kurzem Gesundheitsminister in Madrid. In der Corona-Krise hat er sich als kühler Kopf profiliert und im Moment extrem gute Umfragewerte. Schriftstellerin Monze ist sich trotzdem nicht sicher.
Para confirmar algo, tienes que estar dentro.
Um sowas beweisen zu können, müsste man schon dazugehören. Ich glaube, alle wollen sich irgendwie als Pandemie-Helden darstellen. Wahlforscher sagen, dass gerade nicht die spanientreuen Sozialisten mit Ex-Gesundheitsminister Illa profitieren werden, wenn nun doch gewählt wird. Ganz im Gegenteil. Laut Umfragen sind die Wählerinnen und Wähler von Parteien, die für ein unabhängiges Katalonien eintreten, ganz besonders motiviert.
Wahlen in Katalonien, Reinhard Spiegelhauer war das. In der kommenden Woche jährt sich der Anschlag von Hanau, bei dem ein Mann 9 Menschen aus Einwandererfamilien tötete, anschließend auch seine Mutter und sich selbst. Diesen ersten Jahrestag des rassistischen Anschlags hat Bundeskanzlerin Merkel in einem eindringlichen Aufruf aufgegriffen und Uwe Lüb hat ihr zugehört.
Rassismus ist ein Gift, der Hass ist ein Gift, so Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem Videopodcast. Anlässlich der 9 Morde in Hanau kommenden Freitag vor einem Jahr ruft Merkel dazu auf, Rechtsextremismus zu bekämpfen. Der Täter von Hanau sei bei der Auswahl seiner Opfer von Ausländerhass getrieben worden.
Der Mörder kannte sie nicht, er hasste sie nur wegen ihres Aussehens, der Herkunft ihrer Familien, weil sie Einwanderer oder die Kinder von Einwanderern waren.
Gewalttaten wie die in Hanau, der Anschlag auf Juden in Halle oder der Mord an dem Politiker Walter Lübcke zeigten, was Rechtsextremismus anrichten könne. Daher müssten wir alles daran setzen, dieser verheerenden Ideologie den Boden zu entziehen. Hanau sei ein Einschnitt gewesen für das friedliche Zusammenleben und für den Zusammenhalt der Menschen in Deutschland, gleich welcher Herkunft oder Religionszugehörigkeit.
Indem wir auch jetzt, ein Jahr später, der Ermordeten von Hanau gedenken, sagen wir alle, die wir hier in Deutschland friedlich miteinander leben wollen, stehen geeint gegen den Hass der Rassisten.
Die Bundesregierung leiste dazu ihren Beitrag. Merkel nennt etwa den Kabinettsausschuss gegen Rechtsextremismus und stärkere Sicherheitsbehörden. Sie stellt auch in Aussicht, Opfer von rassistischer Diskriminierung mehr zu unterstützen.
Merkel verurteilt Rechtsextremismus, der Beitrag von Uwe Lüb. Und damit kommen wir zum Sport. Ja, wir starten heute nicht mit wir starten heute nicht mit Fußball, sondern einer Überraschung im Wintersport. Marina Schweizer.
Genau, und die heißt Kira Weidle, Vize-Weltmeisterin in der Abfahrt. Damit hatte der Deutsche Skiverband bei dieser WM wohl nicht gerechnet. Martin Raspe.
Wie schon im Super-G der Männer gibt's auch in der Abfahrt bei den Frauen Silber für das deutsche Skiteam. Kira Weidle, die 24-Jährige aus Starnberg, fuhr ein exzellentes Rennen. Vor allem im unteren Streckenteil spielte sie ihre Stärken aus und holte sich die Medaille. Weidle hatte nur 0,2 Sekunden Rückstand auf die neue Weltmeisterin, auf Corinne Sutter aus der Schweiz, die nach Silber im Super-G ihre zweite Medaille in Cortina holte. Genauso wie ihre Teamkollegin Lara Gut-Berami. Die Super-G-Weltmeisterin fuhr auf den Bronzerang.
Bei der Biathlon-WM dagegen ein ganz anderes Bild. Bisher enttäuschte das deutsche Team. Im Sprint der Frauen lief es aber heute um einiges besser als beim historischen Debakel der Männer gestern. Thomas Kunze.
Mit der erhofften WM-Medaille hat es zwar nicht ganz geklappt, aber die deutschen Frauen haben mit diesem Sprint auf der Pokljuka gezeigt, dass die Form stimmt. Denise Herrmann verpasste das Podest um schlanke 8 Sekunden. Die Sechsin zählte wieder zu den schnellsten auf der Strecke und am Schießstand beließ es Denise Herrmann dieses Mal bei nur einem Fehler im Stehendanschlag. Das führte also zu Platz 4, einem sehr guten Ergebnis. Zufrieden war nach den 7,5 Kilometern auch Franziska Preuß, die ebenfalls eine Strafrunde laufen musste und letztlich ordentliche Achte wurde. Stark formverbessert zeigte sich auch Vanessa Hinz auf Position 12. Den WM-Titel holte sich fast schon erwartungsgemäß die Norwegerin Tiril Eckhoff, die als eine der wenigen Athletinnen am Schießstand fehlerfrei blieb.
In der Fußball-Bundesliga endete heute jedes einzelne Spiel in einem Unentschieden, bedeutete auch wieder kein Sieg für Borussia Dortmund, ein 2:2 gegen Hoffenheim. Armin Lehmann.
Am Ende war es ein glückliches Unentschieden für Borussia Dortmund, weil die Hoffenheimer lange mit 2:1 in Führung gelegen hatten und weil der Ausgleich der Dortmunder dann auch noch passierte, als ein Hoffenheimer verletzt auf dem Boden lag. 1:0 ging Dortmund in Führung in der 24. Minute durch Sancho, Dabur und Bebu. Sie drehten das Spiel kurz nach der Pause, das 2:1 für Hoffenheim. Marvin Hitz, der Dortmunder Torhüter, sah gar nicht gut aus. Hoffenheim führte. Es kam noch zum insgesamt schmeichelhaften Ausgleich der Dortmunder durch Erling Haaland in der 81. Minute. Doch da lag, wie gesagt, ein Hoffenheimer verletzt auf dem Boden.
Am Boden der Tabelle steht Mainz 05, will sich aber nicht aufgeben. Davon zeigt der Spielverlauf gegen Leverkusen heute. Jens Wahlbrot.
Leverkusen kam pomadig in die Begegnung, ging aber durch Lucas Alario in der 14. Minute mit der ersten echten Torchance des Spiels mit 1:0 in Führung. Mainz 05 in der Folge unerschrocken, hatte gute Gelegenheiten zum Ausgleich, ließ sie jedoch ungenutzt. In der 85. Minute war es der Tscheche Schick, der Bayer Leverkusen vermeintlich mit der Vorentscheidung auf die Siegerstraße brachte, das 2:0, 5 Minuten vor dem Ende. Doch Mainz steckte nicht auf. In der 89. der Anschlusstreffer durch Glatzel und in der 2. Minute der Nachspielzeit Kevin Stöger mit dem Ausgleich. Ein verdienter Punktgewinn für Mainz 05 in Leverkusen.
Durch einen Youngster schaffte Hertha BSC in Stuttgart noch den Ausgleich. Julia Metzner.
Der 17-jährige Luka Netz rettet Berlin den Punkt in Stuttgart. 3 Minuten nach seiner Einwechslung feiert der junge Berliner mit seinem ersten Bundesligator den Ausgleich zum 1:1. Das Ganze in der 82. Minute. Das Ganze nach einer Vorlage vom Ex-Stuttgarter Sami Khedira. Die 1:0-Führung, die hatte lange gehalten für den VfB, erzielt durch Sascha Kalajdzic in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach einer Ecke per Kopf. In einer schwachen zweiten Halbzeit nahmen sich die Berliner dann ein Herz und Luka Netz sichert also nach 4 Niederlagen in Folge Berlin mal wieder einen Punkt.
Und im Tabellenmittelfeld legten Bremen und Freiburg eine Nullrunde ein. Felix Gebhardt.
Beide Mannschaften waren fleißig, waren laufstark, aber es ergaben sich keinerlei Torchancen auf beiden Seiten. Die größte in der ersten Hälfte hatte Miloš Veljković für Werder Bremen. Aus kurzer Distanz kam er zum Kopfball, war aber selbst ein bisschen überrascht und konnte den Ball nicht am Mainzer Keeper Müller vorbeibringen. Somit ging es ohne Tore in die Pause. Und auch nach der Pause das gleiche Spiel. Beide Mannschaften taktisch äußerst diszipliniert, aber eben offensiv nicht wirklich wirkungsvoll. Die größte Chance der zweiten Hälfte hatten Höfler und Petersen in Doppelfunktion. Höfler mit dem Schuss, Pavlenka konnte nur ab wären und Petersen, wie in der ersten Halbzeit Veljković, zu überrascht, um den Ball ins Tor zu bringen, schoss ihn in Richtung Eckfahne. Ein langweiliges Fußballspiel endet mit 0:0.
Hoffentlich wird's ab 19.10 Uhr in Sport am Samstag nicht langweilig, denn da ist die Aufregung um Auslandsreisen und Quarantäneprivilegien im Profisport Thema. Wir haben die Vorsitzende des Bundestagssportausschusses im Interview.
Und das klingt so, als würde es gar nicht langweilig. Dankeschön, Marina Schweizer, an dieser Stelle. Damit gehen die Informationen am Abend auch zu Ende an diesem Samstag. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zu- und Hinhören, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Samstag und sage bis bald.